Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Und das wird heute eine Sendung, in der die Zukunft eine große Rolle spielt. Natürlich verbunden mit den schwierigen moralischen Fragen, die sich dabei so ergeben. Herzlich willkommen zum Magazin für Medien und digitale Kultur. Heute mit Martin Böttcher.
Und mit Vera Linz. Hallo. Westworld. Es gibt Menschen, die diese Serie für das Beste halten, was Science Fiction gerade so zu bieten hat. Aber ist die Zukunft, die in Westworld gezeigt wird, erstrebenswert? Die versklavten und missbrauchten Androiden würden wahrscheinlich sagen, nein. Und wir sprechen jetzt, da die zweite Staffel läuft, über dieses Verhältnis von Mensch und Maschine.
Westworld bietet eine Zukunftsvision, in der durchgespielt wird, wie künstliche Intelligenzen sich ihrer selbst bewusst werden. Komplexe Androiden, sie lassen sich kaum noch vom Menschen unterscheiden. Die Rollenverteilung ist aber klar. Der Mensch lenkt, die künstlichen Menschen werden ausgenutzt, vergewaltigt, umgebracht.
Wir sprechen gleich näher über das Maschinen- und das Androidenbild, das da gezeichnet wird. Aber erstmal erzählt uns Julian Ignatowitsch, um was es bei Westworld geht und welche Diskussionen rund um die Serie geführt werden.
Roboter mischen den Wilden Westen auf. Künstliche Intelligenz rebelliert gegen ihre menschlichen Schöpfer, die eine Staffel lang alles unter Kontrolle hielten.
Weißt du, wo du bist?
In einem Traum.
Unter meiner Kontrolle.
In Staffel 2 gerät der Wildwest-Freizeitpark Westworld aus den Fugen. Eigentlich konnten hier wohlhabende Besucher Spaß, Gewalt und Sexfantasien auf Kosten von Androiden, sogenannten Hosts, ausleben. Nachdem ein paar der künstlichen Cowboys, Indianer und Saloondamen aber eine Art Bewusstsein entwickelt haben, schlagen sie nun brutal zurück.
Wir waren die Gefangenen eurer Gelüste. Nun seid ihr Gefangene meiner Lust.
Rein äußerlich ist kein Unterschied auszumachen. Die Roboter in Westworld sind perfekt designte Menschkopien. Heute, im Jahr 2018, ist das hingegen technisch noch unmöglich.
Also eine Technologie, die in der Lage wäre, künstliche Muskeln herzustellen und Nervensysteme, die in Echtzeit diese Muskeln so steuern, wie ein Mensch gesteuert wird, Haut, die überzeugend aussieht, davon sind wir noch weit entfernt.
Kognitionsforscher Joscha Bach von der Harvard University über den Realismus von Westworld.
Die Mimik, die unsere Roboter beherrschen können, ist weit entfernt von menschlicher Mimik. Und die Systeme, die wir in Westworld sehen, die sind eindeutig ziemlich weit in der Zukunft.
Science Fiction noch, sagt Bach.
Das heißt aber nicht, dass Westworld komplett unrealistisch ist. Es ist nicht klar, ob und wann wir so eine Technologie haben. Aber in einer interessanten Weise wird in dieser Serie nicht getrickst. Also es ist nicht wie bei Star Trek, wo irgendwelche MacGuffins eingeführt werden, die als Stand-ins dienen für die Technologie. Sondern ich finde, dass die Autoren der Staffel ziemlich Großes geleistet haben, darin, dass sie über nachgedacht haben, wie könnte sowas aussehen, wenn es wirklich funktioniert.
Die Serie Westworld ist eine Zukunftsvision, die wissenschaftlicher Überprüfung größtenteils standhält und Fragen aufwirft nach technischem Fortschritt, nach Macht und Moral, nach Kontrolle und Kontrollverlust. Sie steht damit in einer Tradition der anspruchsvollen Science Fiction mit Filmen wie Langs Metropolis, Kubricks 2001 oder Romanen von Philip K. Dick und Stanislaw Lem. Insofern muss auch die Romanvorlage von Michael Crichton als visionär betrachtet werden.
Sie sagen, ich bin verändert.
Überleg dir, wie es wäre, wenn es dich zweimal gäbe. Die eine Version fühlt diese Dinge und stellt diese Fragen und die andere hat keine Zweifel. Welche möchtest du sein?
In Westworld haben die Maschinen aber nicht nur menschenähnliche Körper, sondern sie träumen, sie zweifeln, sie empfinden Angst und Wut. Alles Zeichen für ein höheres, quasi menschliches Bewusstsein, erklärt Timo Storck von der Psychologischen Hochschule Berlin.
Ich kann Wirklichkeitsebenen unterscheiden, Erinnerungen, Traum, Vorstellungen, Fantasie, Wahrnehmung und ich kann auf mich blicken, das wäre das Selbstreflexive darin. Ich kann mich in Frage stellen, ich kann mich als derjenige oder diejenige erleben, die ich auch vor 2 Jahren und 2 Tagen in einer ganz anderen Situation war.
In der ersten Staffel von Westworld unterschied sich der Mensch von der Maschine, weil er die Macht hatte, sie abzuschalten und zurückzusetzen. In Staffel 2 erleben wir, was passiert, wenn er diese Macht verliert. Ein Krieg bricht aus. Die vorher gehorsamen Roboter rächen sich fürchterlich für das ihnen zugefügte Leid. Aber macht sie das auch zu freien Menschen?
fragt sich Julian Ignatovic in seinem Stück über die Science-Fiction-Serie Westworld, deren zweite Staffel gerade läuft.
Und diese Frage wollen wir gleich weiter verfolgen mit dem Philosophen Thomas Metzinger. Sein Spezialgebiet ist ethisches und unethisches Verhalten im Umgang mit künstlicher Intelligenz, Robotern und Androiden.
Vorher Musik von Mild Wild, die laut Eigenbeschreibung beim Free Music Archive ziemlich schnell ziemlich beschissene Musik produzieren. Ist natürlich Quatsch. Eingängig und einzigartig trifft es schon besser. I'll be hanging with the trees, you'll be outside of my leaves. We can talk again in winter. Whistle Dixie for the crows, feel the ground and decompose. Grab my limb and get a splinter. Lost your watch but found your way. Woke up late again today. Burned your hand and got a blister. Read the news and checked the date. Slow it down, it's not a race. Back and forth, just take the picture. Penmanship's a native tongue. Feed the pigeons and the doves. Runny nose, your fingers shiver. I'll be blowing in the breeze, you'll be outside of my reach. We can talk again next winter. With no particular place. With no particular pace. Today. Weather's great, let's misbehave. Tear our clothes and carve our names. We can talk again in winter. I read the news and checked the date. Slowed it down, it's not a race. Back and forth, take the picture. Out of ink and in the trash, aluminum, broken glass. Fresh cut flowers near the window. Penmanship's a native tongue for the pigeons and the doves. Runny nose, your fingers shiver. With no particular pace. With no particular pace. Today. With no Particular Pace, ein Song von Mild Wild. Und hier geht's weiter mit unserem Thema, das Verhältnis von Mensch und Maschine, genauer gesagt Mensch und sich ihrer selbst bewusst werdenden künstlichen Intelligenz. Gerade eben haben wir ausführlich von der Science-Fiction-Serie Westworld gehört. Darin wird eine Zukunft gezeigt, in der der Mensch von ihm geschaffene Androiden ausnutzt, versklavt, vergewaltigt, tötet. Über Westworld und die Fragen, die sich aus diesem Maschinenbild ergeben, haben wir vor der Sendung mit Professor Thomas Metzinger von der Uni Mainz gesprochen.
Als Philosoph befasst er sich mit den ethischen Problemen bei der Schaffung fortgeschrittener Roboter und wir wollten als erstes von ihm wissen, wie er das genau sieht. In Westworld erschafft sich der Mensch eine eigene Welt und gestaltet Abbilder nach seinen Bedürfnissen. Heißt das, dass sich irgendwann Menschen und Roboter nicht mehr voneinander unterscheiden lassen?
Ob diese Roboter äußerlich nicht mehr von uns zu unterscheiden sind, das wage ich zu bezweifeln. Aber die Frage, die viele Leute auch in der Ethik der künstlichen Intelligenz natürlich beschäftigt, ist, was machen wir, wenn der Punkt erreicht ist, in dem diese Systeme sogar intelligenter sind als wir? Es gibt ja heute in der virtuellen Realität schon das Problem, dass ich nicht genau die Identität meines Gegenübers feststellen kann. Also es ist kein Problem heute, einen fotorealistischen Avatar von Ihnen zu erzeugen und auch den natürlichen Sprachoutput so perfekt HiFi-mäßig hinzukriegen, dass es nicht mehr von einem menschlichen Sprecher zu unterscheiden ist. Das heißt, ein großes Problem für Interaktionen in der virtuellen Realität, aber eben auch mit künstlichen Systemen in der Zukunft, wird sein, zu wissen, mit wem spreche ich da überhaupt? Ist das eine Person? ist da ein Teleoperateur dahinter, ein selbstbewusster Mensch, der mich zu täuschen versucht? Oder ist es nur eine KI, die sich gedacht hat, naja, diese Affen da, die uns erzeugt haben, die denken, sie wären selbst und die denken, sie wären Personen. Das ist am besten, wir verkleiden uns für die so ein bisschen so, als ob wir auch Personen wären. Dann geht die Kommunikation am besten.
Diese Hosts, diese Androiden, die sind ja Gefangene letztendlich, Sklaven. Die leiden für die Unterhaltung der Menschen, werden gequält und getötet. Immer mit dem Hinweis, es seien ja nur Maschinen, also von Menschen gemacht, aber keine richtigen oder keine Menschen. Wie muss man das ethisch bewerten? Wie würden Sie das bewerten?
Das ist ja das Interessante an Westworld, insbesondere in der ersten Staffel, dass sehr viele tiefe philosophische Fragen sehr schön da auftauchen. Also wenn wir zum Beispiel wüssten, dass die Hosts, wie die Annahme in der ersten Staffel zumindest ist, nicht empfindungsfähig sind und keine Innenperspektive haben, kein bewusstes Erleben, dann darf man ja im Prinzip alles mit denen machen. Und das tun die Menschen ja auch, morden und vergewaltigen. Darum geht's in diesem Park. Das ist etwas, worüber mittelalterliche Philosophen Augustinus schon nachgedacht haben, ob man im Geiste sündigen kann oder ob das eigentlich ethisch irrelevant ist, wenn niemand geschädigt wird. Die Antwort, die philosophisch richtige, ist natürlich, dass man sich durch so ein Verhalten selbst schädigen kann, ohne es zu merken, indem man verroht, indem man das Selbstmodell im eigenen Gehirn beschädigt. Heute nennt man sowas Mind Crimes. Also die Frage wäre, ob man in der virtuellen Realität sozusagen rein geistige Verbrechen begehen könnte auch. Was ich interessant finde, ist, wenn man sieht, wie Leute in den Themenpark gehen und brandschatzen, morden und vergewaltigen, dann ist es ja so, dass wir heute in der sogenannten wirklichen Welt schon sehr viele andere Wesen als Hosts behandeln. Erstens sind die anderen empfindungsfähigen Wesen auf diesem Planeten. Wir behandeln die eigentlich so, also mit Massentierhaltung, Schlachtung, wir stellen sie zum Vergnügen in Zoos, in Gefängnissen aus, als ob sie eigentlich nur Maschinen wären und als ob das völlig okay wäre. Die 95%, die nicht so reich sind wie wir, die Menschen in der dritten Welt, die behandeln wir eigentlich auch wie Hosts. Also unsere Wirtschaftspolitik ist eigentlich eine Form von Kriegführung. Und wir tun das aber so, als ob die eigentlich nicht auch empfindungsfähig wären. Das heißt, das ist alles auch eine Allegorie darauf, wie wir selbst miteinander umgehen.
Sie sagten, Verrohung wäre dann auch ein Szenario denkbar, in dem wir den Menschen als gütigen Schöpfer erleben?
Also das Stichwort Schöpfer ist natürlich gut. Wir könnten uns überlegen, dass es Themenparks gibt, die darauf ausgerichtet sind, uns selbst zu verbessern, zum Beispiel unser Mitgefühl zu erhöhen, Mitgefühl zu trainieren. Und eine Sache mit dem Schöpfer, die ich sehr interessant und auch philosophisch tief fand in der zweiten Staffel, ist ja, dass Gott in vielen spirituellen und religiösen Menschheitstraditionen immer so etwas wie ein idealer Beobachter ist. Etwa jemand, der immer anwesend ist und auch moralisch beurteilt, was ich tue. Das finden sie überall. Das finden sie in asiatischen Religionen, die Idee eines idealen Beobachters, aber auch zum Beispiel in der christlichen Theorie des Gewissens, des inneren Richters, des inneren Zeugens. Da gibt es ganz viel. Und eine der Figuren sagt, dass die Menschen nach Westworld gehen, weil sie sich da nicht beobachtet fühlen, weil sie das Gefühl haben, da sind sie wirklich endgültig frei in dem, was sie tun. Der ideale Beobachter ist nicht anwesend. Und das Schöne jetzt in der zweiten Staffel ist auf einmal, dass sich rausstellt, die Opfer werden doch langsam bewusst und die Opfer sehen ihre Täter, sie wehren sich sogar. Das heißt, die Flucht sozusagen von dem moralischen Beobachter, die gelingt nicht, obwohl sie ein alter Menschheitstraum ist.
Bedeutet das aber auch, dass in der zweiten Staffel jetzt diese Roboter, diese Hosts dem Menschen vielleicht immer ähnlicher werden? In der ersten Staffel hatte man ja noch das Gefühl, das sind Opfer und vielleicht allein aus dieser Opferhaltung her dem Menschen moralisch überlegen. Aber jetzt, wenn die sich gegen die Menschen wehren, der Roboter dem Menschen immer ähnlicher?
Es geht natürlich um einen Zugewinn an Autonomie. In Staffel 1 haben die Systeme immer eine eingebaute Amnesie. Das heißt, ihre eigenen inneren früheren Geschichten sind für sie nicht zugänglich. Und jetzt entsteht sowas wie ein autobiografisches Selbstmodell, wie ich das sagen würde, in diesen Maschinen. Und sie merken, dass sie früher getäuscht worden sind. Das könnte ja bei uns auch der Fall sein. Überlegen Sie sich mal, es gäbe doch Reinkarnation und Wiedergeburt. Und dazwischen würde immer eine Schwarzblende fallen. Und wir würden auf einmal entdecken, dass wir tatsächlich frühere Leben gehabt haben und dass uns jemand systematisch zu täuschen versucht. Also das sind alles tiefe Allegorien auf Ideen, die in der Menschheitsgeschichte schon vorgedacht worden sind. Jetzt ist es aber so, dass die Autonomie, zumindest bis jetzt, bis Folge 4, in den Systemen zu einem Rachebedürfnis führt, zu einem Vergeltungsbedürfnis. Das sind eigentlich nicht moralisch überlegene künstliche Intelligenzen, die sich da emanzipieren, sondern die werden selbst zu Tätern.
Sie haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, dass diese Hosts aus den für sie erdachten Schleifen ausbrechen und ihrem eigenen Willen, ihrer eigenen inneren Stimme folgen. Kann man da schon von einem eigenen Willen und von Bewusstsein der KI sprechen?
Nein, man kann sich natürlich völlig unbewusste Systeme vorstellen, die ein inneres Bild ihrer eigenen Geschichte haben und auch ihrer Wechselwirkungen mit anderen Menschen und Maschinen. Das ist noch nicht notwendigerweise dasselbe wie Empfindungsfähigkeit. Sie werden aber jetzt natürlich Schritt für Schritt so dargestellt als Wesen, die subjektive Präferenzen haben, eigene Wünsche und Ziele und merken, dass sie in der Vergangenheit betrogen worden sind. Und wir selbst sind ja so ein bisschen so wie Bioroboter, die ständig um Autonomie kämpfen, um höhere Selbstbestimmung, um Befreiung. Das ist ja auch ein Menschheitsthema. Und das hat natürlich auch genau mit Ihrer Frage zu tun, wann ist man eigentlich wirklich bewusst? Und die Maschinen führen es uns sozusagen vor.
Zum Schluss nochmal gefragt, es gibt ja Menschen, die warnen vor der Entwicklung der KI und auch davor, dass vielleicht Maschinen ein eigenes Bewusstsein entwickeln und dann die Weltherrschaft übernehmen. Dann gibt es die anderen, die glauben, das sind die großen Chancen. Mit der Art und Weise könnte man zum Beispiel ferne Planeten nach und nach erobern. Was würden Sie sagen, diese Folgen der technischen Grenzüberschreitung, wo müsste man da die Grenzen ziehen?
Ich habe gerade für die EU einen Entwurf für eine globale KI-Charta gemacht, für einen Satz von ethischen Regeln. Man muss verstehen, dass künstliches Bewusstsein ein ganz anderes Problem ist als künstliche Intelligenz. Deswegen habe ich schon seit mehreren Jahren gesagt, dass künstliches Bewusstsein einfach kein Ziel seriöser akademischer Forschung sein sollte und auch in der EU auf jeden Fall komplett verboten sein sollte. Es ist jetzt wichtig, es stellen sich viele neue Fragen für die angewandte Ethik der künstlichen Intelligenz. Das Dringendste neben dem Arbeitsmarkt scheint mir zu sein, dass wir ein Wettrüsten auf der Ebene autonomer Waffensysteme noch verhindern, wenn es irgendwie geht. Das heißt, ein Wettrüsten zwischen China und den USA oberhalb von Atombomben, sondern auf der Ebene von künstlicher Intelligenz. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, dass die Kriegseintrittsschwelle sehr niedrig wird für die Leute, die zuerst wirklich gute KI-Waffensysteme haben. Also der Anreiz, einen Erstschlag durchzuführen, wird bei dem, der dieses Wettrennen gewinnt, sehr hoch sein. Eine andere Frage ist, ob wir Menschen dann nicht wirklich auch über das militärische Geschehen die Kontrolle vollständig verlieren irgendwann.
Sagt der Neuroethiker Thomas Metzinger von der Uni Mainz. So viel von uns erst einmal zu Westworld und den ethisch-moralischen Fragen im Verhältnis von Mensch und Maschine.
Wobei, Martin, ethisch-moralische Fragen stellen sich vielleicht auch beim folgenden Song. Bad Seeds heißt der. Und der Rapper und Produzent Vincent Augustus hat ihn gemacht und soll in bedröhnten Zustand gemacht haben, den Song.
I get muscle up, punch fist at home. I get knocked, but my thoughts got better. I get knocked, but my pop stop better. Said if I ever start, then I'm not stop ever. Buzzing around that much in the beginning. Wasn't down at all for hitting women. Never found my love for doing sinning. But if I could do it over, then I wouldn't do it different. How much stronger than when you get in front of them? 16 bucks to make it to next week. How much longer till I get in front of them? 16 bucks, I make it to next week. How much longer till we get in front of them? 16 bucks to make it to next week. How much longer till I get in front of them? 16 bucks, I make it to next week. I'ma say it, mama, I'ma do better. Take it back, mama, I'ma get high. Spend my money and I bought a new sweater. Now I'm broke, but I'm looking so fly. Always getting my way. You can have the last one, though, no shade. I guess my frame. Back it up so you know I ain't frontin'. Always sitting my game. What happened to the last one? Mama, no say. I guess my frame. Back it up so you know I ain't frontin'. I'm ticking like a timeline. You should need me here. You should need me here. Always getting my way. You can have the last one done. No shade. I get my free. Back it up so you know I ain't frontin'. Always saying my name. What happened to the last one? Mama, no say. I get my free. Back it up so you know I ain't frontin'. Always getting my way. You can have the last one done. No shade. I get my free. Back it up so you know I ain't frontin'. Always sitting my game. What happened to the last one? Mama, no say. I get my free. Back it up so you know I ain't frontin'.
Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Azadeh Peshman. Hallo.
Hallo.
Glenn Greenwald wollte es erst nicht nutzen, weil es ihm zu kompliziert war. Das Verschlüsselungssystem PGP. Und wie ihm ging es sehr vielen anderen auch. Nichtsdestotrotz galten verschlüsselte Mails als sicherste Form der Kommunikation. Bis Anfang der Woche vom sogenannten E-Fail die Rede war. Azadeh, worum ging es da?
Es geht um Sicherheitslücken im System und die betreffen PGP, also das Format bzw. der Schlüssel, mit dem eine E-Mail verschlüsselt wird. Der Angreifer versteckt in den nachzuladenden Inhalten einer E-Mail einen präparierten Ciphertext. Das ist dieser Datenwust, der die Verschlüsselung einer E-Mail sicherstellt. Und in diesem Fall aber entschlüsselt das Mailprogramm diesen Ciphertext und sendet dann die unverschlüsselte Nachricht zurück an den Angreifer. Man muss jetzt aber dazu sagen, dass der Angreifer dazu auch erstmal in Besitz der noch zu verschlüsselten E-Mail sein muss. Und dazu muss man schon den Netzwerkverkehr der betreffenden Person überwachen oder eben das Postfach oder den E-Mail-Server gehackt haben.
Das heißt, was können Nutzer tun, um weiterhin sicher zu kommunizieren?
Die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation empfiehlt drastische Maßnahmen. Man sollte vorläufig die Verschlüsselung abschalten oder deaktivieren. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik sieht das aber nicht so eng. Der Direktor Arne Schönbohm.
Verschlüsselung ist immer sicherer, als keine Verschlüsselung zu haben, weil es natürlich immer auch ein hohes Maß von Komplexität des Angreifers dementsprechend erfordert. Von daher bitte bleiben Sie bei der Verschlüsselung.
Ja, das BSI rät dazu, aktive Inhalte im E-Mail-Client zu deaktivieren, also die Ausführung von HTML-Code oder das Nachladen externer Inhalte. Das ist genau die Schwachstelle, über die ein Angreifer an die verschlüsselte E-Mail herankommt. Außerdem müssen E-Mail-Server und E-Mail-Clients gegen unautorisierte Zugriffsversuche abgesichert sein.
Nach weiteren Updates für E-Mail-Provider wie Thunderbird und Apple Mail Ausschaus zu halten, das kann sicherlich auch nicht schaden, aber in erster Linie Ruhe bewahren. Jemand, um den es seit dem Datenskandal nicht ruhig wird, das ist Mark Zuckerberg.
Genau, der Facebook-Chef hatte sich bereit erklärt, sich in Brüssel mit Vertretern aus dem EU-Parlament zu treffen. Das tut er jetzt auch und trifft sich mit dem Parlamentspräsident, Fraktionsvorsitzenden und einigen Vertretern relevanter Ausschüsse, wie zum Beispiel dem Rechtsausschuss. Und es soll in den Gesprächen natürlich um Datenschutz und die Einflussnahme auf Wahlen gehen. Das Ganze findet aber nicht öffentlich statt, wie im April, als Mark Zuckerberg im US-Senat gesprochen hat, sondern hinter verschlossenen Türen.
Das ist ja das Gegenteil von Transparenz, würde ich mal sagen, und wird sicherlich nicht auf allzu viel Zuspruch stoßen.
Ja, das stimmt. Auf netzpolitik.org heißt es, dass die europäische Demokratie vor dem Datenkonzern eingeknickt sei. Also sehr konfrontativ geht das EU-Parlament auf jeden Fall nicht mit ihm um. In der Pressemitteilung zum dazugehörigen Treffen wird der Datenskandal nicht einmal erwähnt, obwohl die Thematik gerade vor allem auf europäischer Ebene sehr aktuell ist. In Irland steht das Referendum zur Abtreibung an, die ist derzeit in Irland noch verboten. Und einige Kritiker befürchten, dass es auch hier über soziale Netzwerke wie Facebook zu einer Einflussnahme in der Entscheidung vieler Wähler kommen kann.
Zu einem ganz anderen Thema. Die AfD ist mittlerweile bekannt dafür, dass sie nicht allen Pressevertretern erlaubt, an ihren Veranstaltungen teilzunehmen und von dort aus zu berichten.
Journalisten von der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel sind zumindest im bayerischen Erding eher keine gern gesehenen Gäste und haben von der AfD Hausverbot bekommen. Warum?
Ja, der AfD-Kreisvorsitzende Wolfgang Kellermann hat die Berichterstattung der SZ als hetzerische Denunzierung und Diffamierung bezeichnet und deshalb erklärt, er stünde für keinerlei Anfragen und Interviews zur Verfügung.
Steht denn die AfD damit auf der rechtlich sicheren Seite?
Nein, das ist rechtswidrig. Das hat nun das Erdinger Landratsamt beschlossen. Denn nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz müssen alle Pressevertreter zu Versammlungen zugelassen werden. Und wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro rechnen.
Mit Geldstrafen müssen Ordensschwestern zwar nicht rechnen, aber Papst Franziskus hat seinen Ordensschwestern ein paar Regeln zur Nutzung sozialer Netzwerke ans Herz gelegt. Welche sind denn das?
Ja, der Papst warnt Nonnen davor, ihre Zeit mit Twitter und Facebook zu verschwenden und rät zu einer sehr gemäßigten Nutzung. Die Ironie dabei, Papst Franziskus ist selbst ziemlich aktiv auf Twitter unterwegs.
Und das so kurz vor Pfingsten. Aber er wird vielleicht schon das richtige Maß finden. Schließlich ist er ja der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Vielen Dank, Azadeh Peshman. Ja. Escapism heißt das, ein aktuelles Album, das die Liverpooler Band Sahara Sky gerade beim Free Music Archive veröffentlicht hat.
Die Songs fragen danach, was wichtig ist im Leben. Es geht um Zerstreuung in einer Welt der harten Realitäten. Auch der Song Shape Shift ist da keine Ausnahme. Lassen Sie sich hinvortragen.
Besprechung.
Tabloid oder Großformat, Bleiwüste oder Weißraum kooperieren mit den großen Internetplayern oder nicht? Handwerkliche und strategische Fragen bestimmen den European Newspaper Congress, der einmal im Jahr in Wien stattfindet. In dieser Woche trafen sich die Zeitungsmacher zum 19. Mal in der österreichischen Hauptstadt. Das Besondere an diesem Kongress ist nicht nur, dass hier Europa gelebt wird und ein wahrhaft babylonisches Sprachenwirrwarr zu hören ist.
Nee, er steht auch dafür, dass hier immer wieder Zukunftstrends zum ersten Mal besprochen werden. Ich erinnere mich, das Prinzip des Reader Scans, ein elektronisches Verfahren, mit dem man feststellt, wie Menschen einen Artikel lesen, wo er hängen bleibt oder nicht, wo sie aussteigen. Das wurde in Wien diskutiert, oder auch als die Leserreporter vor vielen, vielen Jahren aufkam, war das eben dort auch zum ersten Mal ein Thema.
Du musst das wissen, ja. Denn du warst in diesem Jahr auch wieder in Wien beim European Newspaper Congress. Wie innovativ zeigt sich denn diese Zeitungsbranche?
Naja, ich sag mal so, mit der Breaking News kann ich jetzt leider nicht dienen. Es ist eher so eine Feinjustierung, die man im Moment vornimmt. Man feilt am Design, setzt mehr auf Bilder und Grafiken. Wenn es große Texte gibt, dann werden die über mehrere Seiten verteilt, also keine Bleiwüsten mehr. Es gibt so einen Trend, sich abzugrenzen. Das fand ich ganz interessant. Man will unverwechselbar sein, nicht mehr das erwartbare Thema auf die Titelseite setzen, sondern eigene Akzente. Es gibt den Trend, sich mehr aufs Wochenende zu konzentrieren mit Hintergrundstücken. Print ist immer noch das Hauptgeschäft, muss man auch sagen. Die Zeit zum Beispiel wird noch zu 85% auf Papier gelesen. Aber natürlich wollen nicht alle komplett, aber doch weitgehend weg vom Papier. Und das ist ein sehr mühsamer Weg, wo man immer wieder auch Erfolge vermelden kann. Eine interessante Zahl auch nochmal von der Zeit. Der ist es jetzt gelungen, zum ersten Mal ihre Podcasts zu vermarkten. Zeitgeschäftsführer Rainer Esser vermeldete stolz die erste Podcast-Buchung, 20.000 Euro für eine Woche Werbung.
Das heißt, von dieser Untergangsstimmung, die ich jetzt da so vermutet hätte, ist da gar nichts zu merken?
Nein, man geht konstruktiv vor. Also man ist jetzt auch nicht euphorisch, aber man schaut vielleicht auch ein bisschen zweckoptimistisch, aber dennoch positiv in die Zukunft.
Podcasts hast du gerade schon erwähnt. Nun ist ja seit langem auch ein Thema für die Verlage, welches Verhältnis sie zu Facebook haben möchten. Da ist man sehr ambivalent. Einerseits braucht man ja Facebook, um seine Inhalte zu verbreiten. Andererseits ist man dort in einem fremden Ökosystem und die User kommen nicht in dem Maße auf die Seiten der Verlage, wie man sich das erhofft hat. Manche Verlage sind deshalb auch schon aus dem Projekt Instant Article ausgestiegen. Wie will man das denn da in Zukunft halten?
Es gab tatsächlich eine Diskussion zu diesem Thema in Wien. Unsere Zukunft mit der unheimlichen Macht war da ein Panel überschrieben. Und man merkt, dass das Thema wirklich polarisiert und sich die Fronten da so ein bisschen zuspitzen. Mein Eindruck nach all dem ist, das wird erstmal alles so weiterlaufen wie bisher. Jeder Verlag macht so sein Ding, manche bleiben dabei, manche steigen aus. Da gibt es keine Einigkeit, aber der Streit ist da. Also Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, der hat Facebook vorgeworfen, eine undemokratische Kommunikationsmaschine zu sein, die wirklich der Demokratie schadet. Und Rainer Esser von der Zeit wiederum warf dem entgegen, das sei eine Hexenjagd gegen Facebook. Damit müsse man mal aufhören. Man könne nicht Facebook für alles verantwortlich machen, was schiefläuft in der Gesellschaft. Und er findet Facebook gut, auch wenn das Netzwerk eben neben anderen Playern den Verlagen viel Werbung abnimmt.
Sei es drum, können wir ja nicht ändern. Deshalb würde ich sagen, das Positive mitnehmen. Und Facebook und Google bringen uns sehr viel Traffic. Wir streamen unsere Veranstaltungen über Facebook. Facebook sponsert Lehrstühle. Ich würde sagen, das mitnehmen, was man lernen, was man mitnehmen kann. Und ansonsten überlegen, wie man besser werden kann.
Also Rainer Esser von der Zeit, ganz klar Facebook-Fan. Andere sehen das eben dann komplett gegenteilig. Zum Beispiel Corinna Milborn, sie ist Infodirektorin der Sendergruppe ProSiebenSat.1 Puls 4. Und sie wiederum sagt, Facebook müsse endlich der Medienregulierung unterworfen werden, weil Teile von Facebook eben ein klassisches Medium sind.
Es geht auch gar nicht darum, die ganze Plattform zu regulieren. Aber dort, wo Facebook selbst Informationen verbreitet im Newsfeed, dort muss Facebook Herausgeberverantwortung übernehmen. Und das steht auch so in unseren Gesetzen, man müsste sie nur anwenden. Die Schwierigkeit ist, dass Facebook es zum Modell erhoben hat, Gesetze zu brechen, bis sie eben erwischt werden und nach mehreren Jahren von Gerichtsverfahren dann eine Strafe zahlen. Deswegen glaube ich, liegt es auch an den privaten Medien, sich zusammenzutun und selbst zu handeln, weil Politik auf europäischer Ebene derzeit noch zu langsam ist, um mit diesen globalen Unternehmen zurande zu kommen.
Das, was Corinna Milborn hier gesagt hat, das ist ja schon länger die Frage, was können Medienunternehmen vielleicht gemeinsam Facebook entgegensetzen? Wolfgang Blau hatte im November hier bei uns im Breitband im Gespräch auch eine Zusammenarbeit vorgeschlagen mit Blick auf eine gemeinsame europäische Debatte über die Zukunft der EU, die bislang von Großbritannien dominiert wird, das ja bald gar nicht mehr in der EU ist. Gibt es da eine Bereitschaft bei den Verlagen?
Ganz klar nein, muss man sagen. Also definitiv nicht. Es gibt aber ein Vorschlag, was man machen kann, der kommt nun wiederum aber von Corinna Milborn.
Europäische Medienunternehmen könnten sich zusammentun und gemeinsam eine Plattform schaffen, weil was wir gesehen haben an Facebook und an YouTube, ist, dass es ja funktioniert. Alle europäischen Medienunternehmen geben tatsächlich guten Content dafür her. Allerdings überlassen sie ihn dann Algorithmen, die nicht nach europäischen Werten funktionieren und die der Demokratie nicht zuträglich sind. Aber wir sehen, dass es geht. Und diese Erkenntnis, dass man überregionale Medien schaffen kann und dass Medienunternehmen auch bereit sind, dazu beizutragen, die sollte man auf Europa übertragen.
Aber ich sehe da erstmal nichts im Entstehen. Schon damals, als Wolfgang Blau im November diesen Vorschlag gemacht hat, hatten die Verlage so fast so ein bisschen verächtlich gesagt, nein, wir lassen uns doch hier nicht sagen, was wir machen sollen. Und jetzt ist es ähnlich. Die Verlage sind untereinander so stark in Konkurrenz, dass sie sich da gar nicht zusammentun wollen. Und zum Beispiel Rainer Esser, derzeit Geschäftsführer, der sagt zur Idee einer gemeinsamen europäischen Verlagsplattform, sie sei schlicht Gaga.
Danke, Vera Linz war für uns auf dem European Newspaper Congress. Und wir machen jetzt weiter hier mit Netzmusik von King Gizzard and the Lizard. Wer so heißt, der kann keine 0815-Kombo sein. Tatsächlich besteht die Band aus einer ungewöhnlichen Mitgliederzahl, 7. Und in ihrer Musik mischen sie verschiedenste Stile und Tempi. Da wird ein Song schon mal 10 Minuten lang. Wir haben das jetzt ein bisschen eingekürzt auf 3 Minuten. Crumbling Castle von King Gizzard and the Lizard Wizard.
Thank you.
King Gizzard and the Lizard Wizard, Crumbling Castle. Wie gesagt, geht eigentlich 10 Minuten. Wir haben uns hier mal die ersten 3 Minuten rausgenommen. Es gibt Stimmen, die sagen, in diesem Spiel, da kannst du nur verlieren. Die Rede ist von Frostpunk, ein Strategiespiel, ein sogenanntes Aufbauspiel. Aufbauspiel, das ist ein Genre, in dem Wirtschaftssimulationen durchgespielt werden. Und wer es spielt, der lernt also dabei, hat einen Bildungsaspekt, dieses Spiel. Und man kann durch geschicktes Handeln zum Beispiel Gewinne erwirtschaften.
Genau, und Frostpunk ist aber was ganz Besonderes, denn hier kommt man nur durchs Spiel, wenn man immer wieder unmenschliche Entscheidungen fällt. Die Mittel, mit denen man das Ziel erreicht, sind radikal, sie sind fragwürdig und es kann schon mal passieren, dass man später darüber nachdenkt und sich fragt, was habe ich da eigentlich getan, obwohl es eigentlich nur ein Spiel ist.
Und Christian Schiffer nimmt uns jetzt mit zu Frostpunk.
Tag 1, 20 Grad unter Null, der Reaktor läuft. Ohne den Reaktor wären wir schon alle erfroren. Jetzt aber drängeln sich die Menschen um diese dampfende, stampfende und ächzende Litfaßsäule. Ich lasse Zelte errichten und nach Nahrung suchen. Dann schicke ich 10 Arbeiter hinaus in die bittere Kälte, um im steinharten Boden nach Kohle zu graben. Der Arbeitstag beginnt und der Reaktor läuft.
Move! Time to get to work!
Ich spiele Frostpunk, das neue Spiel des polnischen Studios 11-Bit Studios. Die Firma hat 2014 mit This War of Mine für Furore gesorgt, dem vermutlich ersten wirklich gut funktionierenden Antikriegsspiel der Welt. Das Strategiespiel war klug und kritisch und berührend. Auch in Frostpunk geht es ums Überleben. Hier allerdings ist der größte Feind die Kälte. Denn Frostpunk spielt im Jahr 1886. Eine zweite Eiszeit hat die Menschheit heimgesucht. Als Captain gebietet man über ein paar Dutzend Leute in einem kalten Loch im arktischen Nichts. Doch auch hier geht es um die Leitfrage, was ist man bereit zu opfern, um das große Ganze zu retten? Was zählt mehr, das Individuum oder die Gemeinschaft? Und wie weit ist es mit der persönlichen Moral noch her, wenn es wirklich mal drauf ankommt?
Night is coming. Put down your tools.
Tag 3. 20 Grad unter Null, der Reaktor läuft. Feierabend. Die Menschen verkriechen sich in ihre unbeheizten Zelte. Eigentlich haben sie ja ein wenig Erholung verdient. Eigentlich. Denn leider haben wir von allem zu wenig. Zu wenig Nahrung, zu wenig Holz und zu wenig Kohle. Ohne Holz kann ich keine Medizinhütten bauen lassen, dabei werden wegen der Scheißkälte dauernd Leute krank. Wenn zu viele Leute krank sind oder gar sterben, gibt es irgendwann niemanden mehr, der Kohle schürfen kann. Und ohne Kohle läuft der Generator nicht mehr. Und wenn der Generator nicht läuft, dann holt uns der Tod. Deswegen schicke ich Arbeiter wieder hinaus. Notfallschichten, 24 Stunden, harte körperliche Plackerei im Eis. Die Unzufriedenheit steigt. Aber immerhin, der Reaktor läuft. Frostpunk ist an sich ein Aufbauspiel, so wie SimCity oder Tropico. Doch Frostpunk macht eine ganze Menge anders. Da ist nicht nur diese eisige Umgebung und die steampunkige Ästhetik, da sind vor allem die moralischen Fragen, die das Spiel aufwirft. Immer wieder kann der Spieler die Gesetze dieser kleinen Siedlung im Eis ändern. Soll Kinderarbeit erlaubt werden? Soll die Suppe gestreckt werden? Wie hält man es mit Prostitution oder Kannibalismus? Frostpunk ist ein Spiel, das die eigene Arschlöchrigkeit immer wieder aufs Neue auslotet.
Hear me, hear me! New law in the city!
Tag 5. 40 Grad unter Null, der Reaktor läuft. Kürzlich wäre Karl Marx 200 Jahre alt geworden. Ich allerdings bin der Anti-Marx. Marx wollte den Arbeitstag verkürzen, ich verlängere ihn. Marx war gegen Kinderarbeit, ich habe sie gerade erst wieder eingeführt. Marx sprach von der Religion als Opium fürs Volk. Ich habe gerade regelmäßige Bestattungszeremonien eingeführt, damit die Leute nicht komplett austicken. Außerdem habe ich noch eine Kneipe gebaut. Es gibt jetzt Schnaps für alle und abends natürlich brutale Käfigkämpfe. Maßnahmen zur Reproduktion der Arbeitskraft hätte Marx das wohl genannt. Aber es funktioniert. Die Stimmung ist den Umständen entsprechend gut. Und vor allem, der Reaktor läuft. Es gibt viel Bad Filme, Babel zum Beispiel oder Requiem for a Dream. In Feel Bad-Filmen geht es schlimm los und danach wird dann circa 2 Stunden lang alles nur noch schlimmer. Ein bisschen so fühlt sich Frostpunk auch an. Die Hoffnungslosigkeit liegt wie ein Zentimeter dicker, eisiger Mehltau auf dem Spiel. Die Atmosphäre ist kalt und dumpf und düster. Die Spielmechanik hingegen klar und nachvollziehbar. Vieles erklärt sich aus reiner Logik. Etwa, dass die Pixelmenschen krank werden, wenn man sie dauernd rausschickt, um in der Kälte Holzkisten einzusammeln. Was ich dauernd mache, leider. Wenn etwas schief läuft, dann ist man in Frostpunk meistens selbst schuld. End of shift. Go rest all you can. Tag 14, 60 Grad unter Null, der Reaktor läuft. Ich hätte nicht so viel versprechen dürfen. Ich hätte nicht dauernd wärmere Unterkünfte und mehr Krankenhäuser versprechen dürfen. Für wärmere Unterkünfte fehlt uns Stahl. Um Stahl zu schürfen, fehlen uns Arbeiter. Die eine Hälfte der Leute, die noch am Leben ist, versorgt die Kranken. Die andere Hälfte der Leute, die noch am Leben ist, hat Beine oder Arme an die Kälte verloren und liegt unproduktiv in den Pflegeheimen und siecht vor sich hin. Der Rest ist damit beschäftigt, Tag ein, Tag aus zu protestieren. Und zwar gegen mich. Manche wollen nur noch weg von hier. Im Eis den sicheren Tod zu finden, erscheint vielen mittlerweile offenbar eine Alternative zu sein zu einem Leben in dieser Siedlung, unter meiner Führung. Ich halte dagegen, baue Wachstuben, mit harter Hand zerschlage ich Demonstrationen, baue meine Siedlung nach und nach zu einem Polizeistaat um, setze Notfallschicht um Notfallschicht an, presse das letzte bisschen Arbeitskraft aus den fröstelnden Pixelkörperchen. Trotzdem geht irgendwann die Kohle aus. Und dann fährt der Reaktor runter. Kurze Zeit später ist der Reaktor nur noch ein schweigender, unbrauchbarer Koloss aus Stahl. Ein massives, unübersehbares, unverrückbares Monument, das mich grimmig schweigend an mein eigenes Versagen erinnert. Kurz darauf ist dann alles vorbei. Meine postapokalyptische Siedlung versinkt in einem Chaos aus Hunger, Krankheit, Gewalt und Schockfrost. Zeit, den Rechner herunterzufahren. Aber bald wird er wieder hochgefahren. Ein neues Spiel. Der Reaktor läuft.
Ja, zumindest bei Christian Schiffer, das war seine Erfahrung mit dem Computerspiel Frostpunk.
Und hier schließt sich der Bogen zum Beginn unserer Sendung. Welches Menschenbild haben wir und wie wollen wir leben? Fragen, die sowohl die Serie Westworld als auch das Spiel Frostpunk aufwerfen.
Und was nimmst du mit aus dieser Sendung, Martin?
Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Ich frage mich immer, warum müssen wir uns immer mit dieser dystopischen Seite so beschäftigen? Es geht ja immer, wenn wir uns mit Zukunft oder ganz oft, wenn wir uns mit Zukunft beschäftigen, darum, ja, es klingt so, als wenn nur immer eine schlimme Welt vorstellbar ist und nie so eine gute Welt. Und gleichzeitig das aus dem Gespräch mit Thomas Metzinger habe ich so mitgenommen, dieses Ding, wenn wir schon, ja, weiß ich nicht, zu Tieren nicht besonders gut sind, warum sollten wir dann zu künstlicher Intelligenz uns gut verhalten?
Und ich frage mich, warum entwirft man nicht mal was, wo es gute Schöpfer gibt? Oder kann es sein, dass es sowas gibt? Und meine Antwort darauf habe ich mir jetzt gleich auch gegeben, ist, dass man das eigentlich nur in sich selbst findet, dieses Gute. Und dass all diese Spiele und die Dystopien ganz viel, also uns auf uns selbst zurückwerfen und viel darüber aussagen, wie wir mit Dingen mit der Außenwelt umgehen. Und da ist es eigentlich egal, ob es Tiere sind oder ob es die Umwelt ist oder ob es künstliche Intelligenzen oder unsere Mitmenschen sind. Eigentlich ist es immer nur ein Bild von uns selbst, wie wir mit den Dingen umgehen.
Aber würdest du dann zum Beispiel Frostpunk spielen wollen? Weil ich selber finde Frostpunk so als Simulation irgendwie uninteressant.
Es klingt reizvoll auf den ersten Blick, aber es ist, scheint mir ein geschlossenes System zu sein, wo du alternativlos stirbst oder Schlimmes machst und dann trotzdem stirbst. Und das ist mir wiederum dann auch zu dystopisch.
Das ist so ein bisschen, ja.
Toll. Aber es ist suchterzeugend offenbar, wie wir ja bei Christian Schiffer jetzt eben gesehen haben.
Ja, das hat sich unglaublich oft verkauft, ne? Aber es ist schon so ein bisschen Teufel oder Belzebub. Vielleicht ist das gerade der Reiz. Du kriegst ja so eine schlimme A oder B, aber beides ist nicht besonders gut.
Aber wir wollen offen sein und sagen, unseren Hörern probieren Sie es aus und sehen Sie selbst, wie es ist. Und damit ist Breitband jetzt am Ende. Nach den Nachrichten gibt es hier das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Und da geht es um Politik, genau genommen um das Verhältnis von Revolte und Theater.
Ja, und vorher haben wir aber nochmal Netzmusik. Die kommt, wie vorhin schon einmal, von Mild Wild. Die sagen ja von sich, dass sie nicht ganz so tolle Musik machen und das alles nur ganz schnell, ganz fix aufnehmen. Wir glauben nicht so recht daran, denn das, was die Musiker aus Florida da zaubern, das ist mehr als hörenswert. Deswegen gibt's jetzt noch einen weiteren Song von Mild Wild. Chain Link Fence.
Ja, und wir sagen Tschüss und wir sind
Vera Linz
und Martin Böttcher. Machen Sie's gut.
Tschüss. Thank you.
sees, but the left eye can't. Now it's permanent. It's permanent. Rope ties and thumb tags. Blood blister from the chain link fence. Asphalt and black bag. Tear your shirt at the top and they cut it out careful. Spend your whole life digging ditches. Not what you signed up for. A jaded heart with some callous palms and the worker's pension. Thought the words now you speak them. Burn the roof of my mouth when I spoke it. Let's find a box you can reach from. And coil roof tiles.